The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 5. Juni. Kraftwerk aus Düsseldorf waren ihrer Zeit voraus. Die Musikgruppe beschwor, und zwar vor Jahrzehnten schon, die klinisch perfekte, kühle Welt des technischen Fortschritts. Die Faszination für menschenartige Maschinen tauchten sie in ihre entrückte Elektromusik, fleißige Arbeiter ohne Gefühle. Heute ist das vielerorts keine Popmusik mehr, sondern Realität, die unweigerlich auch in Europa und in den USA ankommen wird, ankommen muss. Denn darum soll es heute Morgen hier gehen. Die Fabrik ohne Fabrikarbeiter ist keine Dystopie, es ist eine große Chance. Denn Fakt ist, die herkömmliche Industrialisierung, die der westlichen Welt ein großes Maß an Wohlstand beschert hat, sie ist zu Ende, zumindest in unseren Breiten. Die Industrie wandert aus an die Peripherie, aber die Industrie verschwindet nicht, weil die Produkte vom Flugzeug über das Auto, über das Bett und die Rolltreppe nach wie vor gebraucht werden. Aber wie gesagt, im Westen hat die Industriegesellschaft offenbar, so wie sie bislang verstanden wird, ihren Zenit erreicht. US Steel stark geschrumpft, ein Schatten seiner selbst. General Motors leidet vor sich hin. Deutschland nicht besser. Höchst wurde zerteilt, die Höchst AG in Frankfurt verkauft schließlich. ThyssenKrupp, Dauerkrise, bei VW tanzt der Rotstift, 35.000 Jobs, letzte Zahl, fallen weg. Die Antworten der Politik auf diesen Abschied der alten Industriegesellschaft sind unangemessen, ja, falsch. Subventionen in Deutschland, Zölle in den USA, was soll das eigentlich? Subventionen bedeuten nichts anderes als eine rentable Unternehmung zahlt für eine Notleidende. Und Zölle bedeuten nichts anderes als Ausländer zahlen für Inländer.
25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff.
Aber das eigentliche Thema, die schwindende Wettbewerbsfähigkeit der alten Industrien, wird nicht berührt. Die Lösung heißt nicht Subvention, heißt nicht Zoll, sondern Technologie in geballter Form. Industrieroboter, künstliche Intelligenz und die konsequente Digitalisierung von der Produktion über die Lagerhaltung bis zum Verkaufsprozess. Nur das beseitigt den wichtigsten Schmerzpunkt der deutschen, der amerikanischen Industrie, die zu hohen Lohnkosten und den Mangel an Fachkräften. Wobei der Fachkräftemangel wiederum die Lohnkosten treibt. Die Technik. Die Technik hilft, damit die Lohnquote in der Fertigung gegen Null sinken kann. Radikale Automatisierung bedeutet, der letzte Industriearbeiter macht das Licht aus. Und das ist gut so. Frank Sieren ist Journalist, der seit 30 Jahren in Peking lebt. In China gibt es sie schon, die Fabriken, die komplett durchrobotisiert sind. Sie nennen sich Black Factories. Hier ein Beispiel.
Zum Beispiel Xiaomi, ein Start-up, die den Porsche-Killer sozusagen auf den Markt gebracht haben. Das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen mit einer Black Factory. Das heißt, da arbeiten 700-800 Roboter und noch 20 Leute mit so Grubenlampen auf dem Kopf, die auch nur noch nach dem Rechten schauen, aber nicht wirklich die Autos mehr zusammenbauen.
Und diese Fabrik, diese Black Factory, die kann man sich angucken?
Die kann man sich angucken. Ja, es ist zwar sehr dunkel, aber man kann trotzdem was sehen. Fotografieren darf man nicht. Und da sieht man dann schon, dass die chinesische Produktion in einigen Bereichen der Deutschen überlegen ist, dass die schon weiter sind, dass die schon stärker automatisieren.
Warum ist die schwarz eigentlich, die Fabrik?
Weil die Roboter kein Licht zum Arbeiten brauchen. Ganz einfach. Und Licht verbraucht Strom. Den Strom kann man dann sparen.
Diese Technik braucht den Menschen, aber sie braucht ihn als Erfinder, Designer, Betreuer und Kontrolleur. Der Industriearbeiter hat in unseren Breiten zumindest seine Schuldigkeit getan. Na, und dann brauchen diese Fabriken schon auch noch eines: Energie. Es bringt also nichts, seine CO2-Abgabe in Europa zu verlangen und dann, ja, dann ist alles teuer und der Preis muss zu Hause in Deutschland und in Frankreich wieder nach unten subventioniert werden. Also Energieversorgung muss, wenn man die Industriegesellschaft retten möchte, technologieoffen sein, günstig und sicher. Tja, und dann kann man auch in Deutschland produzieren. Fazit: Der Abgesang von der Industriegesellschaft ist nicht nur verfrüht, sondern er ist überflüssig. Vorausgesetzt, die Politiker verstehen, dass sie mit Zöllen, Steuern, Subventionen in den ganz falschen Werkzeugkasten greifen. Die zweite industrielle Revolution, also die wir gerade erleben, schafft die Voraussetzung für die Renaissance der ersten, wenn wir denn neugierig und nicht ständig nur nostalgisch gestimmt sein. Da fällt mir der alte Einstein ein. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, hat er gesagt, denn in ihr gedenke ich doch zu leben. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom Professor Jens Südekum ist der neue Chefberater von Lars Klingbeil, dem Finanzminister. Er, Südekum, pocht auf finanzpolitische Disziplin und findet Euro-Bonds auch nicht so ganz schlecht.
Aber es muss natürlich inhaltlich gut begründet sein. Und im Verteidigungsbereich sehe ich diese Begründung.
Hanne Schwedt an der Wall Street erklärt den neuesten Hype um die KI an der Börse. Der Terminator ist zurückgekehrt, zumindest mal in die Wiener U-Bahn. Und Connie Francis erfährt, wo sie fast 90 ist, ein Internet-Comeback auf TikTok. Jens Südekum ist Professor an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität und Sozialdemokrat ist er auch. Aber vor allem ist er jetzt der Chefberater des neuen Finanzministers und Vizekanzlers. Er erklärt ihm die Welt der Ökonomie. Lars Klingbeil ist Soziologe. Er gibt ihm Rat und Hinweise und hilft ihm, in der SPD und ja auch in der Öffentlichkeit durchzudringen mit einer Politik, die eher bei Helmut Schmidt ist als bei, sagen wir, Oskar Lafontaine. Südekum ist ein Pragmatiker, kein Ideologe. Er ist Sozialdemokrat, aber nicht Sozialist. Er ist, anders als viele Professoren, einer, der wirklich gut erklären kann. Er ist im wahren Leben geboren, nicht im Elfenbeinturm. Wollen wir doch mal hören, was der Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Professor Jens Südekum.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Was ist für Sie eigentlich der Kapitalismus? Ist das eine Art Schreckgespenst? Ist das eine Art Sehnsuchtsvokabel, ein gezähmter Wolf oder ein Wolf, den man erst noch zähmen muss? Was ist der Kapitalismus für Sie?
Erstmal die erfolgreichste Wirtschaftsform, die es bisher in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Und er muss natürlich hier und da reguliert werden, eingezähmt werden. Und das macht Deutschland ja im Grunde gar nicht so schlecht.
Gar nicht so schlecht. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen sagen, das machen wir genau zu viel. Der Kapitalismus müsste mal wieder ein bisschen entfesselt werden. Vielleicht nicht Kettensäge, aber doch ein bisschen mehr Freiraum für Unternehmer. Was halten Sie davon?
Ja, jetzt im Koalitionsvertrag gibt es lange Kapitel über Bürokratieabbau, Abschaffung von überflüssigen Berichtspflichten und so weiter. Und das finde ich gut.
Aber ich will ja Ihren Pulsschlag dazu spüren, nicht den des Koalitionsvertrags, das ist Papier. Sie sind jetzt ja in einer Position, wo ja auch Ihr, ich sag mal, Ihr Temperament, Ihre Leidenschaft den Ausschlag geben könnte. Also wie schauen Sie auf unser Land in seiner jetzigen Verfassung?
Ja, ich meine, wir haben 3 Jahre Stagnation und das schlägt natürlich echt auf die Stimmung und das muss sich ändern, das weiß jeder. Und wir haben ja jetzt eine riesige Chance durch diese ganzen neuen Methoden oder die Reform der Schuldenbremse, das Sondervermögen, ist jetzt die Geldfrage geklärt. Das ist jetzt da und wir müssen jetzt im zweiten Schritt, und das ist auch meine Aufgabe jetzt als Berater von Herrn Klingbeil im Finanzministerium, dafür sorgen, dass das jetzt ein Gesamtkunstwerk wird. Und das geht eben nicht ohne Strukturreform. Ja, also einmal mehr Tempo, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren zum Beispiel und auch Reformen, Bürokratieabbau, die dafür sorgen, dass wir höheres Potenzialwachstum bekommen, mehr Produktivitätswachstum, mehr unternehmerische Freiheit. Das ist jetzt quasi der zweite Schritt. Der erste Schritt ist getan mit dem Sondervermögen.
Aber ist der erste Schritt, Herr Südekum, wirklich getan? Das Geld unterliegt ja einer gewissen Regulatorik in Brüssel, die wir gerade erst, die deutsche Regierung, die Vorgängerregierung, gerade erst verschärft hat. Und eigentlich ist das noch nicht regelkonform, die 500 Milliarden, die jetzt zusätzlich der Bundestag beschlossen hat, aber die europaweit noch nicht freigeschaltet sind. Wie beurteilen Sie das? Wird dieses Geld überhaupt fließen können?
Ja, da bin ich mir recht sicher. Also Europa hat ja gejubelt, als Deutschland dieses Programm vorgestellt hat. Die internationalen Finanzmärkte ja auch. Und da wäre es ja völlig widersinnig, wenn das jetzt scheitern sollte an EU-Fiskalregeln. Das heißt, ein Szenario wäre, dass man nochmal minimalinvasiv Reformen dieser Regeln macht, um es dann zu ermöglichen. Ich glaube aber, das wäre auch der bessere Weg, wenn man auch im Rahmen der jetzigen Regeln da durch die Tür kommt. Im Verteidigungsbereich wird das gehen, weil da gibt es ja diese Ausnahme. Und beim Sondervermögen wird es sehr stark darauf ankommen, wie hoch das sogenannte Potenzialwachstum in Deutschland ist. Momentan haben wir da einen schlechten Wert, 0,5. Dann wird es schwierig. Dann werden die Schuldentragfähigkeitsanalysen da eher eine rote Lampe aufleuchten lassen. Aber wenn wir wirklich Reformen umsetzen, Strukturreformen auf der Angebotsseite, und da gibt es viele Vorschläge, die das Potenzialwachstum erhöhen, eher in Richtung 1,5%, dann wird das auch einfacher, diese Schuldentragfähigkeitsanalyse zu überstehen. Da muss man dran arbeiten, aber ich glaube, das geht.
Mir sagen Leute aus Brüssel, dass das einen Preis haben wird. Die Deutschen sind verschrien als besonders fiskalisch strenge Menschen, und zwar unabhängig von den Parteifarben. Bislang haben wir diesen Ruf. Und wenn wir jetzt einen Extraschluck aus der Pulle haben wollen und deutlich auch über die im Maastricht-Vertrag festgeschriebenen Quoten ja hinausgehen, wir bewegen uns ja Richtung 90% Staatsverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt, dass die anderen einen Preis dafür verlangen werden. Wären Sie bereit, zum Beispiel den Preis einer gemeinsamen Verschuldung über Eurobonds zuzustimmen?
Also erstmal muss man sagen, diese 90%, das ist wirklich so eine Art Worst-Case-Szenario. Das wird es geben, wenn wir wirklich bei diesen 0,5% Potenzialwachstum bleiben. Wenn wir da nach vorne kommen, dann werden wir auch nicht bei diesen 90% Schuldenquote landen. Aber unabhängig davon, also ganz wichtig ist, was nicht passieren darf, ist, dass die Regeln gebrochen werden im Sinne von Deutschland bekommt eine Extrawurst. Das darf nicht passieren. Also wir müssen im Rahmen der jetzigen Regeln das schaffen. Und das geht eben nur durch diese Reformen, die das Potenzialwachstum erhöhen. Das ist das eine. Aber was Sie ansonsten ansprechen, im Verteidigungsbereich ist es ja schon so, es geht eigentlich im Kern ja um ein gesamteuropäisches Thema. Die europäische Sicherheit, der europäische Frieden ist in Gefahr durch Wladimir Putin. Und da müssen wir dagegen halten. Und ein Weg ist es zu sagen, das müssen die Mitgliedstaaten halt irgendwie alleine schaffen. Ja, und dann muss Italien zusehen, wie sie ihre Armee aufrüsten, obwohl sie eben einen Schuldenstand haben, weit über 100% des Bruttoinlandsprodukts. Und das wird schwer werden. Deswegen kann man durchaus das Argument machen, zu sagen, dieses europäische Projekt setzen wir um durch eine gemeinschaftliche europäische Finanzierung, also Eurobonds, um eben am Ende auch gemeinsam die europäischen Armeen aufzurüsten. Es macht ja auch ansonsten
aber
keinen Sinn.
Aber das ist ja schon, glaube ich, das ist ja schon sozusagen fast Common Sense, kann man sagen. Ja. Für den Verteidigungsbereich hat Frau von der Leyen das ja schon durchgesetzt. Aber wie ist das jetzt bei der Infrastruktur? Da geht es ja ausschließlich um deutsche Schulen, Brücken, Dinge, die wir früher aus dem ganz normalen Haushalt finanziert haben, Herr Südekomm. Da ist ja nichts zusätzlich gekommen. Das ist nicht Putin, worüber wir da sprechen. Das sind Versäumnisse von Jahrzehnten, ganz ohne Putin und ohne Trump. Und dafür würden Sie auch Eurobonds genehmigen?
Nein, dafür nicht. Also die Eurobonds, würde ich sagen, für gemeinsame europäische Projekte, also Verteidigung. Die Infrastruktur in Deutschland, das muss in Deutschland alleine finanziert werden, aus diesem Sondervermögen. Und dann geht es eben nur darum, dass dies auch kompatibel gemacht wird mit den europäischen Fiskalregeln. Und wie ich gesagt habe, ich glaube, da gibt es Möglichkeiten.
Und die Eurobonds generell als eine Refinanzierungsquelle für europäische Initiativen. Europa ist ja dabei, sich in eine eigene Staatlichkeit hineinzuentwickeln, die bislang keine eigene Finanzierungsbasis hat. Würden Sie Eurobonds in einer dann etwas ferneren Zukunft sehen als Refinanzierungsbasis für Europa?
Würde ich absolut. Aber es muss natürlich inhaltlich gut begründet sein. Und im Verteidigungsbereich sehe ich diese Begründung. Jetzt makroökonomisch gesprochen, ich meine, wir leben ja gerade in einer Situation, wo die USA den Dollar als globale Leitwährung gerade massiv beschädigt. Und das ist natürlich eine riesige Chance, auch für den Euro als neue globale Leitwährung Marktanteile zu gewinnen. Aber das geht natürlich nicht ohne einen großen europäischen Kapitalmarkt. Und dafür braucht man wahrscheinlich dann auch Eurobonds als Refinanzierungsinstrument. Von daher kommt da vieles zusammen.
Sie sind ja Sozialdemokrat, Sie kennen Ihre Genossen und Genossinnen. Die Neigung ist schon nicht ganz klein, auch zur Stützung des Sozialstaates die ein oder andere Milliarde da abzuzwacken und nicht alles eben für Investitionen bereitzustellen. Wie wollen Sie da vorgehen? Wo ist da für Sie auch eine rote Linie bei diesen 500 Milliarden, dass die nicht gehen in die anderen immer unbestritten sozialen Notwendigkeiten.
Ja, wir haben ja im Grundgesetz festgeschrieben, diese Zusätzlichkeitsklausel. Und das heißt, daran wird man sich natürlich absolut halten müssen. Aber ich meine, Lars Klingbeil hat gesagt, er will der Investitionsminister sein. Und das ist ja eine ziemlich klare Ansage, auch an die eigene Partei. Also dass es jetzt auf keinen Fall das Programm sein soll, zu sagen, wir nutzen jetzt diese zusätzlichen Spielräume und hintenrum kanalisieren wir das irgendwie in die Mütterrente. Das wäre schlecht, das wäre volkswirtschaftlich falsch. Und das hat er nicht vor. Und das ist auch etwas, was ich auf keinen Fall unterstützen würde.
In welche Richtung sind Sie denn sozialdemokratisch gepolt? Was ist Helmut Schmidt, Gerhard Schröder oder auch Oskar Lafontaine, früher ein Held vieler in der SPD? Was ist Ihre, nicht Vaterfigur, aber doch Ihre Figur aus der Vergangenheit?
Ah ja, wenn ich ehrlich bin, ich bin zwar seit über 25 Jahren SPD-Mitglied, aber aus sehr grundsätzlichen persönlichen Gründen. Und die Partei hat jetzt für mich in meinem Leben jetzt nie eine riesige Rolle gespielt. In meiner ökonomischen Karriere hat das gar keine Rolle gespielt. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, warum bin ich damals in die SPD eingetreten, dann muss ich sagen, das war damals schon wegen Gerhard Schröder. Ja, ich bin ja so Generation Kohl muss weg. Und von daher war ich damals in der Zeit wirklich ein großer Bewunderer von Gerhard Schröder. Aber naja, gut, das ist heute auch nicht mehr so, weil der hat ja leider so ein bisschen, ist er ja falsch abgebogen, aber das ist ein anderes Thema.
Also der Schröder und die damalige, ich sag mal doch auch von uns allen als Bleiern empfundene Endphase der Ära Kohl, das war ihr Motiv.
Kann man so sagen. Also ich glaube jetzt der Grund, warum ich in die SPD eingetreten bin, das war eher so, weil ich ein klassischer Bildungsaufsteiger bin. Also ich bin der Erste in der Familie, der überhaupt Abitur gemacht hat. Und das, also wenn man diesen Bildungsaufstieg mit einer Partei assoziiert, das war eben sehr stark irgendwie mit der SPD verbunden, zumindest in meiner Familie. Das war der Grund. Und dann kam eben dieses Kohl muss weg und damals Schröder, das kam dann dazu. Und von daher, das war meine frühe Prägung in der Politik.
Wie arbeiten Sie denn künftig eigentlich? Bleiben Sie an der Heinrich-Heine-Universität oder sitzen Sie jetzt im Ministerium? Haben Sie da einen eigenen Stab? Wie darf man sich das vorstellen, wenn man der Chefberater des Bundesfinanzministers ist?
Nein, mir war es sehr wichtig, dass ich unabhängig bleibe, dass ich nicht ins Ministerium wechsle, sondern an der Uni bleibe. Ich habe dort auch kein Büro, keinen Stab. Ich kriege nur Reisekosten ersetzt, wenn ich nach Berlin komme. Das ist aber alles. Und ansonsten glaube ich, wird es so weitergehen, wie ich in der Vergangenheit, ich habe viele Jahre schon mit Lars Klingbeil zusammengearbeitet, dass einfach, wenn Probleme kommen, wenn Fragen auftauchen, er einen kurzen Draht zu mir hat. Und ich habe in der Vergangenheit immer einfach sehr viel ökonomische Themen für ihn schnell eingeordnet, verständlich erklärt und auch seine Handlungsoptionen. Und ich finde, das hat gut funktioniert und ich hoffe, dass es gut weitergeht so.
Dann wünsche ich Ihnen auch in dem neuen Job gutes Beginnen und Gelingen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Südekum.
Ich danke Ihnen, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da gibt es neue Zahlen von Dollar Tree. Das ist eine Einzelhandelskette für Billigwaren. In Zeiten Inflation müsste der Konzern eigentlich doch gut laufen. Wollen wir horchen, was Anne Schwedt an der Wall Street dazu sagt? Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, Dollar Tree hat im ersten Quartal deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg um über 11%, die Gewinne pro Aktie legten um 2,4% zu und die sogenannten vergleichbaren Umsätze, also das Geschäft in bestehenden Filialen, das wuchs sogar um 5,4%. Besonders auffällig ist, Dollar Tree gewinnt immer mehr Kundschaft aus mittleren und höheren Einkommensschichten, die in Zeiten hoher Inflation gezielt nach günstigen Angeboten suchen. Das Unternehmen profitiert also tatsächlich vom aktuellen wirtschaftlichen Umfeld, auch weil viele Konsumenten ihr Einkaufsverhalten anpassen und verstärkt auf Preis und Angebot achten. Allerdings bleibt die Lage anspruchsvoll, die neue Zollpolitik in den USA sorgt für Unsicherheit und Dollar Tree rechnet im laufenden Quartal mit einem Gewinnrückgang, weil Kosten steigen könnten. Das enttäuschte die Anleger, die Dollar Tree-Aktie fiel um 8,3%.
Und dann gibt es ja noch einen neuen ETF für künstliche Intelligenz, der an der Börse für Gesprächsstoff sorgt, Anne. Worum geht's da genau?
Ja, und zwar geht es um den neuen KI-ETF vom bekannten Tech-Analysten Dan Ives von Wedbush Securities. Der ETF bildet die 30 Aktien ab, die Ives als die wichtigsten Profiteure der KI-Revolution sieht. Dabei wird gezielt auf Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter, Software, Infrastruktur und autonome Systeme gesetzt. Also Unternehmen, die laut Ives vom weltweiten KI-Boom am stärksten profitieren dürften. Wer wissen will, welche Aktien genau in dem ETF sind und was unsere Einschätzung dazu ist, unbedingt heute auch mal den Investment Briefing Newsletter lesen. Der Link dazu findet sich in den Shownotes.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Terminator noch einen Nebenjob bei einer österreichischen Bahngesellschaft hat, zumindest mal für einen Tag. In Wien fand jetzt der Austrian World Summit statt, eine der wichtigen Umweltkonferenzen der Welt. Das diesjährige Motto lautet Unite in Action, Terminate Pollution. Terminate Pollution, da kommt Arnold Schwarzenegger ins Spiel. Der gebürtige Österreicher bedankte sich in einer U-Bahn-Durchsage bei allen, die den Kampf gegen Umweltverschmutzung durch die Wahl einer U-Bahn tatkräftig unterstützen.
Hier spricht euer Chief Mobility Officer Arnold Schwarzenegger live von der Austrian World Summit, unserer großen Umweltkonferenz heute in Wien. Danke für euren Einsatz für einen gesunden Planeten. You are all real climate action heroes, helping to unite in action and terminate pollution.
Die beförderten U-Bahn-Passagiere konnte Arnie also auf diese Art veredeln. Er machte sie zu echten Klima-Action-Helden. Der Ritterschlag vom Terminator. So macht Klimaschutz Spaß.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass selbst große Songs in Vergessenheit geraten und nach einem mehr als 60-jährigen Dornröschenschlaf wieder ganz groß rauskommen. So geschehen jetzt mit Pretty Little Baby der amerikanischen Sängerin Connie Francis. Im Jahr 1962 nahm sie das Lied als B-Seite für ihre erste Single auf.
Pretty little baby, you say that maybe you'll be thinking of me and try to love me. Pretty little baby, I'm hoping that you do.
Und jetzt im Jahr 2025 ist der Song bei TikTok durch die Decke gegangen. Musikgrößen wie die ABBA-Sängerin Agnetha, aber auch der Reality-Star Kim Kardashian singen im Internet zu dem Song Playback und machten ihn damit nochmal groß. Mehr als 10 Milliarden Views auf TikTok, über 44 Millionen Streams auf Spotify, hunderttausende Social-Media-Nutzer, die mit dem Stück ihre eigenen Videos vertonen. Tja, Connie Francis selbst ist heute 87 Jahre alt und verstand am Anfang nur Bahnhof, als ein Manager ihr diese Zahlen vorlegte. Von TikTok hatte sie noch nie gehört und als man ihr berichtete, ihr Song sei viral gegangen, da dachte sie, ihr Computer habe ein Virus. So erzählte sie es der New York Times. Mittlerweile ist sie natürlich voll im Bild und hat einen eigenen TikTok-Account. Sie erklärt den Erfolg des Songs mit dessen Unbekümmertheit. In diesen chaotischen Zeiten, sagt sie, spreche der Hauch von Unschuld des Liedes die Menschen offenbar an. Und nicht nur Connie Francis lebt von diesem Hauch von Unschuld. Die neue Connie Francis in der Jetztzeit, die klingt wie zum Beispiel die Country-Sängerin Kaylee Rose.
If you're out at the bar and you're drunk with your friends while your girl waits up at home. And you see a pretty blonde come walking in and you notice she's all alone. You say, what's the hurt? And just a little bit of flirting and you ask her what she's drinking. Well, honey, I hate to tell you, that's cheating.
Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen und hören Sie morgen rein bei Dagmar Rosenfeld aus diesem Studio an diesem Mikrofon. Ich freue mich auf Sie. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
You can cry, 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 give me every excuse in the whole dang book. Lie, 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 but if you have to say it ain't as bad as it looks, it is. It was, you did, we're done. You want a quick way to get me leaving? That's cheating. Down, let me spell it out. I don't care that you didn't kiss her. I'll pay-
paint it pretty, 'cause the whole dang city knows how much you like pictures. We don't live in a world where you can't be friends with girls, but the second it becomes a secret, honey, I know you know it, that's cheating. You can cry, 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 give me every excuse in the whole dang city.